Hallo und einen schönen guten Abend aus München. Schön, dass Sie alle dabei sind bei unserem heutigen Thema Lerntechnik gezielt einsetzen. Mein Name ist Eliane Wurzer. Ich leite hier bei Knoll den Bereich Steuerberater. Und bei mir ist heute der Nils. Nils, du stellst dich gleich selber vor. Bevor wir das tun, bedanken wir uns beim Gabriel, der diesen Livestream hier möglich macht hier im Studio. Und im Chat haben wir heute keine Betreuung, das betreuen wir aus dem Studio direkt heraus. Also ruhig alle Fragen stellen, die Ihnen einfallen. Wir probieren darauf nach und nach einzugehen und entweder dabei schon oder am Ende direkt. Also deswegen auch nicht wundern, wenn ich hier immer so ein bisschen rüberschaue, dann habe ich den Chat im Blick. So, aber jetzt zu dir, das ist viel interessanter, wie das, was ich über mich erzählen kann. Nils, du bist letztes Jahr durch die Steuerberaterprüfung gekommen. Ja. Wie war das, dein ganz persönlicher Lehrkampf dahin und wie ist es dann ausgegangen?
Ja, also hallo nochmal zusammen. Ich bin Nils, komme aus der Südpfalz. Mein persönlicher Weg hier ins Steuerrecht war, dass ich in Karlsruhe das dann Bachelorstudium gemacht habe. Danach dann zum Master of Laws in Köln und dann eben mich zur Vorbereitung zum Steuerberater entschieden habe, dann im Oktober das Examen geschrieben habe und jetzt im Februar meine mündliche Prüfung erfolgreich bestanden habe. Und so bin ich hier gelandet.
Erfolgreich bestanden ist ein bisschen Understatement. Ja. Sag mal deine Noten noch dazu.
Wir sind für 3,5, 4,0, 4,0, dann lief es sehr gut und auch in der mündlichen war das dann sehr erfolgreich. Deswegen kann ich nur positiv berichten.
Und eben, du hast es aber nicht zufällig so bestanden, sondern bist sehr gezielt vorgegangen in der Vorbereitung. Deswegen bist du jetzt hier, um das mit uns zu teilen, wie du hier vorgegangen bist. Und bevor wir jetzt in die Techniken gehen, haben wir eine kurze Umfrage für Sie vorbereitet. Die können Sie mit dem QR-Code auf dem Handy scannen und dann beantworten. Und zwar würde uns interessieren, welche Lerntechniken haben Sie selbst schon angewendet? Also man kann auch mehrfach klicken.
Bin ich mal gespannt.
Ja, sind wir auch gespannt. Wir hoffen, dass das unterste, keine feste Methode, ich lese hauptsächlich, auch anklickbar ist. Da waren wir es vorhin nicht ganz sicher.
Schauen wir mal.
Noch passiert nichts. Aber während wir auf die Ergebnisse warten, Nils, warum reicht es nicht, einfach viel zu lernen?
Ja, es ist so eine Stoffmenge, die auch immer und immer mehr wird, dass man sich überlegen muss, wie geht man mit dem Inhalt auch um. Und da macht es eben absolut Sinn, sich zu überlegen, Klassifikatei kann schon mal sehr gut, dass man sich vorher schon überlegt, wie gehe ich mit den Inhalten um und vor allem in dem Moment, in dem man anfängt, Klausuren zu schreiben, ist es enorm wichtig, mit den Fehlern auch richtig umzugehen und sich nicht da einfach so von blenden zu lassen, dass es eben so viele sind, sondern die irgendwie zu verarbeiten und da macht es absolut Sinn, sich mit Lerntechniken zu beschäftigen.
Zur Zusammenfassung werden wir nachher auch noch was zu sagen.
Ja, wenn wir alles noch ansprechen, das sieht doch aber schon mal ganz gut aus, also das ist sehr gut.
Und Nils Steckenpferd, so viel sei schon mal verraten, sind die Karteikarten, da eher die digitalen Karteikarten.
Richtig, deswegen die 11% digitale Karteikarten, das werden dann auch heute Abend vielleicht ein paar mehr. Nee, Spaß. Aber es ist schon mal sehr schön zu sehen, dass eben auch Zusammenfassungen, es ist ja sehr weit verbreitet, wir gehen auf alles auch noch ein. Es ist nur schon mal sehr gut, dass auch viele sich damit beschäftigt haben oder das auch kategorisieren können, wie sie denn eigentlich lernen.
Wir stellen jetzt verschiedene Lerntechniken vor heute Abend. Welche Botschaft ist dir dabei am wichtigsten? Was willst du den Teilnehmenden mitgeben?
Also wir sprechen über viele Lerntechniken jetzt später und da gehen wir genau auf alles ein. Mir ist es eigentlich nur wichtig, dass man sich damit beschäftigt, welche Lerntechnik man eigentlich dann gerade benutzt und wie man die optimieren kann, weil es wird immer eine Kombination aus mehreren Lerntechniken werden. Niemals nur eine einzelne. Und allein aktiv darüber nachzudenken, welche Lerntechnik macht für mich denn Sinn und mit welchen kann ich positive Ergebnisse erzielen, das ist wäre mir das Wichtigste. Um dann eben auch, Ziel der Veranstaltung, den eigenen Lerntyp zu finden, weil ich habe schon gesagt, bei mir wurde es so ein Mix aus digitalen Karteikarten und Zusammenfassungen. Das ist aber auf gar keinen Fall die Blaupause für jeden anderen, der das jetzt gerade dann hört oder sich mit den Klausuren schon beschäftigt oder in der Stoffvermittlung ist. Das kann sich entwickeln und das ist bei jedem individuell. Ja.
Gibt es eine Technik, die deines Erachtens unterschätzt ist?
Unterschätzt würde ich, also die Zusammenfassung haben wir sehr viele Stimmen bekommen und das ist auch sehr gut. Obwohl es die meisten Stimmen hat, würde ich tatsächlich sagen, die Zusammenfassungen, aber in einer kleinen Abwandlung. Und zwar, wenn man die so ein bisschen interaktiv schaltet oder immer mal wieder aussortiert in Zusammenfassungen. Das bedeutet, keine Zusammenfassung von Einzelthemen und die dann nie wieder anschauen, sondern eine zentrale Zusammenfassung, die man immer wieder ergänzt und auch wieder rausnimmt. Das wäre mein.
Na, ich sag's nach. Ja. Was wir eben, also bei uns im Fernunterricht, die Teilnehmer, die hier dabei sind, die bei uns im Fernunterricht machen, haben vielleicht schon entdeckt, dass wir auch noch ein paar Lernhilfen bereitgestellt haben, die sich hier mit Lernmethoden verknüpfen lassen. Aber ich glaube, das mache ich dann jeweils an der passenden Stelle. So, dann fangen wir jetzt gleich an mit dem verständnisorientierten Lernen.
Ja. Ja, es ist ein bisschen hergeleitet von einem meiner besten Freunde, ehemaliger Kommilitone, weil der zum Beispiel die Skripte durchgegangen ist und wirklich Seite für Seite verstanden hat, versucht hat zu verstehen. Und es ist wirklich so gemeint mit jeder einzelnen Seite, deswegen schreibe ich hier auch die intrinsische Motivation, man muss es schon wirklich wollen. Weil normalerweise liest man ja dann auch die Skripte und gerade wenn sie eben ein bisschen länger sind, dann ist es schon schwierig, wenn man versucht, alles zu verstehen. Es ist aber wirklich sehr sinnvoll, für Einzelbereiche, in denen man sagt, man ist vielleicht noch nicht ganz so gut, um dann eben zu sagen, ich nehme mir das jetzt und suche beispielsweise gerade für das Thema Betriebsausspaltung, mir das wirklich tief zu verstehen, was da denn eigentlich funktioniert oder beispielsweise der 8C-KSTG ist dann ein gutes Beispiel, wenn ich da wirklich verstehe, warum es diese Gesetzesstelle gibt, dann tue ich mir viel einfacher in der Anwendung, um auch zu erkennen, warum muss ich das machen.
Aber du meinst eben, dass das schon an seine Grenzen stößt.
Ja, total. Also es ist in der Stoffmasse, die dann auf einen zukommt, ist es unmöglich, jede einzelne Skriptseite sich durchzuschauen. Ich nenne es hier Basislernmethode und es ist wirklich gemeint. Es ist so ein bisschen wie so ein Werkzeugkasten an Dingen, die man sich mal raussuchen kann, wenn man es gebrauchen könnte. Und wenn dann Themen dabei sind, wo ihr merkt, da tue ich mir wirklich schwer, das sind aber Dauerbrenner, dann kann man da wirklich sagen, okay, ich setze mich jetzt hin und versuche das wirklich zu verstehen, was da passiert. Und für das ist es wirklich sehr gut.
Hast du es irgendwo angewendet?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe den 8C schon genannt, 8C, KSTG, ich habe immer ein bisschen schwer getan und habe dann da dann auch für mich gesagt, ich versuche das jetzt einfach mal hier wirklich Gesetzesbegründung herzuleiten, warum, welcher Absatz, welcher Satz, warum ist der da? Und das hat mir total geholfen.
Aber eben sehr punktuell einsetzen.
Ja, sehr punktuell. Ja, jetzt nicht jedes Skript versuchen, durchweg alles zu lernen, das wird nicht funktionieren. Aber punktuell kann es sehr gut helfen.
Dual-Coding-Theorie.
Ähnlich dazu auch punktuell sehr gut einsetzbar. Also wir kennen das alle, wir haben alle schon mal eine Mindmap beispielsweise gemacht oder Schaubilder und auch die Skripte sind ja oft auch in Schaubildern gestaltet. Man möchte da einfach so ein bisschen Wissen miteinander vernetzen und auch beispielsweise, wenn man Themen dann wieder in den Klausuren wiedererkennt, dass man dann ein gewisses Bild vor sich hat. Das kann sehr gut funktionieren, auch einfach um beispielsweise eine Zusammenfassung ein bisschen anschaulicher zu machen. So habe ich es zum Beispiel gemacht und kann dann da auch sehr gut helfen. Ja. Was auch hier ist, stößt an seine Grenzen. Also ja, Entschuldigung für die Schrift, aber ich habe noch eins der schöneren rausgesucht und natürlich dann auch mit der Betriebsausspaltung den Dauerbrenner. Hier müssen wir auch dazu sagen, also vor dem Examen werdet ihr euch das nicht mehr anschauen, ein, zwei Tage vorher. Das ist dann eher sowas, wo man sagen könnte, man hat es auch einfach mal, um sich, also ich für mich persönlich habe genau den Teil mir vor den ersten paar Klausuren des Ertragssteuerrechts angeschaut, einfach, dass ich es nochmal so im Kopf hatte. Das ist jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, das sollte man für jedes Thema machen, das wird einfach nur zu viel dann, ja. Aber auch wieder punktuell.
Aber meinst du, als du gerade Ertragssteuerrechte, hast du gerade genannt, ist das ein Bereich, wo es besonders gut funktioniert?
Ja, auch gerade, weil es so ein großer Themenkomplexer ist und da gibt es ja dann doch schon wirklich auch einige Themen, die einfach so gut wie immer drankommen und einfach, wenn man die, bei mir war es zumindest so, es sind ja auch unterschiedliche Arten, manche wollen dann morgens vorher gar nichts von den Themen wissen. Ich für mich habe immer so ein bisschen dieses Warmlaufgefühl, ich möchte es dann mal gesehen haben und habe dementsprechend dann sowas genutzt, um dann einfach so ein bisschen ins Thema reinzukommen.
Und bei Bilst funktioniert es auch?
Ja, absolut. Also das kann man wirklich in eigentlich allen Teilbereichen gut nutzen. Wie gesagt, aber Teilbereiche, also wirklich Unterthemen. Und es macht jetzt nicht so viel Sinn, bei irgendwelchen Exoten anzufangen, sich große Mindmaps oder Schaubilder zu bauen. Das ist dann wirklich so für die Dauerbrenner und zum Warmlaufen vor der Klausur.
So, dann kommen wir auch schon zur viel zitierten Zusammenfassung.
Ja, ich bin großer Fan von Zusammenfassungen. Es ist jetzt kein Hot Take, also das ist ja mit das, was am meisten genutzt wird. Man schafft es einfach, wenn man in eigenen Worten das Ganze runterschreibt, das schafft einfach Verständnis. Und man kann es dann als Nachschlagewerk für später dann auch nutzen, gerade wenn es dann auch, es ist jetzt kein Thema für so viele Leute, aber für die mündliche Prüfung kann man das sich dann immer wieder herholen. Und es ist dann einfach was anderes, wenn man es selbst gemacht hat. Ja.
Vielleicht gehe ich an dem Punkt gerade rein, weil hier auch die Frage von Alexander kam. Wir stellen eben jetzt diese Zusammenfassung zur Verfügung auf der Lernplattform zu jedem Lehrbrief. Ja, es wird es zu jedem Lehrbrief geben. Wir sind zugegebenermaßen noch ein wenig im Hintertreffen. Es sind noch nicht zu allen Lehrbriefen, die veröffentlicht sind, alle Zusatzmaterialien da, weil wir uns relativ knapp entschieden haben, Ihnen diesen Service zur Verfügung zu stellen. Aber es wird diese Zusammenfassung geben. Die haben aber einen Haken, wie es Denise gerade gesagt hat, die haben sie nicht selber erstellt. Also das ist zum Wiederholen ganz gut, aber für den Lernerfolg.
Ja, es ist hervorragend, dass man das zur Verfügung hat, einfach, dass man nachschlagen könnte. Es ersetzt aber nicht die Zusammenfassung von euch selbst. Also es wäre jetzt nicht so schlau zu sagen, ah ja, jetzt bekomme ich die ja zur Verfügung gestellt, dann gucke ich mir das richtige Skript erst gar nicht an oder lerne eben nur mit dem. Sondern es ist dann doch schon sehr wichtig, dass man die Zusammenfassung für sich selbst erstellt und sagt, das sind die Punkte, die sind mir wichtig, die müssen in meine Zusammenfassung reinlernen.
Noch kurz zu diesen Materialien. Wir stellen auch zur Verfügung einen Themenüberblick. Der stellt einfach die Themen des Lehrbriefs in Zusammenhang mit den entsprechenden Paragraphen und der Prüfungsschwerpunkte und der Prüfungsrelevanz. Das eignet sich wirklich so zum ersten Blick, um einfach zu sehen, um was geht's da, wo habe ich Ahnung, wo habe ich bestimmt ein Thema, weil ich mich noch nie drum gekümmert habe. Und dann so zum Gegengleich haben wir den Podcast noch. Das ist eine 15 Minuten ungefähr. Das heißt, es ist kein Runterlesen vom Podcast, sondern im Prinzip auch so eine Verständnisrückprüfung, wo man eben sehen kann, habe ich eben meine Zusammenfassung, habe ich die wesentlichen Punkte auch drin. Also das sind alles Angebote. Wir sagen nicht, Sie müssen damit arbeiten, aber weil wir gerade beim Thema Lerntechnik sind, probieren Sie einfach aus, was Ihnen da was bringt und wo das unterstützt. Wo merke ich denn, wenn ich mir so eine Zusammenfassung schreibe? Schreibe ich es ab und bin mit dem Kopf woanders oder bin ich wirklich jetzt gerade am Wesentlichen zusammenfassen?
Ja, das ist so ein bisschen die größte Gefahr, die man hat, wenn man Zusammenfassungen schreibt, weil man schreibt sie und läuft halt Gefahr, dass man sie nie wieder anschaut, gerade wenn sie zu lang ist. Da muss man wirklich schauen, dass man die runtergebrochen auf die wichtigsten Inhalte bringt. Und ich habe es vorhin schon so angeteasert, die Zusammenfassungen waren ja auch ein großer Teil von meiner Vorbereitung. Ich habe aber nie Zusammenfassungen geschrieben, die ich dann danach oder nur für einen Themenkomplex gemacht habe, sondern so ein bisschen immer mal wieder was ergänzt und herausgenommen, sodass ich wie so eine Zusammenfassung auf den aktuellen Tag hatte, für das, was mir das Wichtigste war. Und es war dann tatsächlich auch perfekt, weil ich genau das mir vor der Klausur anschauen konnte im Echtexamen. Also da hat man dann nicht viel Zeit, da fährt man dann wo man eben die Klausur schreibt. Und da braucht man eben nochmal so, oder für mich war es wichtig, sowas zu haben, wo ich nochmal kurz reinschauen konnte. Mhm. Und dann sind Zusammenfassungen da eben hervorragend geeignet. Ja.
Hier noch die Rückfrage, wo finde ich die Podcasts und die Zusammenfassung? Also wenn Sie in die Lernplattform schauen, wo die Unterlagen zum Lehrbrief stehen, bei Umsatzsteuer 1 und 2 ist schon alles komplett. Bei der Einkommensteuer 1 und 2 fehlt der Podcast noch, weil der am aufwendigsten zum Produzieren ist. Und so liefern wir jetzt nach, ab den Juli-Lehrbriefen, die ab Juli erscheinen, kann ich versprechen, zu 95%, die mit Freischaltung der Lehrbriefe die Materialien auch da sein werden. Nächstes haben wir die Fallsammlung, die bezeichnest du als besonders effektiv. Ja. Kannst du noch mal erklären, warum das Lösen von Fällen mehr bringt, als sich den Stoff noch mal theoretisch durchzulesen?
Ja, die Fallsammlung sind Mini-Klausuren und es ist einfach die perfekte Vorbereitung in den Übergang zu den Kurzklausuren und dann eben später auch den tatsächlichen Klausuren. Ihr habt also genau denselben Effekt, ihr bekommt einen Sachverhalt und mit dem Sachverhalt könnt ihr eure Lösungsansätze herausarbeiten. Es ist wirklich sehr dankbar, wenn man früh mit Fallsammlungen anfängt, wenn man so Schritt für Schritt zu den Klausuren hingeführt wird. Der einzige Nachteil ist halt, dass es sehr zeitintensiv ist und man viel Motivation mitbringen muss, die Fallsammlungen auch tatsächlich zu nutzen oder auch zu machen und vor allem der wichtigste Punkt, sie auch nachzuarbeiten. Also das ist ja diese Fehler, die man da macht, um die dann eben auch zu verarbeiten. Es ist aber wirklich hervorragend geeignet. Also Versammlung sollte man auf jeden Fall mit. Gerade komplexe Themen, diese Exotenklauseln und sowas, das macht schon sehr viel Sinn.
Ja. Ja. Und vor allem auch sehr früh in unseren Lehrbriefen sind ja auch von Anfang an die Fälle mit drin.
Die bearbeiten und nacharbeiten, ja.
Aber lohnt sich das zeitlich einzuplanen? Und ab wann? Also ist es von Anfang an oder?
Also es lohnt sich auf jeden Fall. Also das ist uns mal grob schon mal vorweg zu sagen. Die Fallsammlungen an sich, also in den Skripten sind ja Fälle mit drin. Und die im Unterricht, die auf jeden Fall mitmachen und auch nicht in die Lösung schauen und dann danach sagen, ah ja, das hätte ich so auch gelöst, sondern wirklich dieser Moment, in dem man dem Ganzen ausgesetzt ist. Das unterschätzt man, wie sehr das einem hilft, wenn man das im Kleinen immer wieder macht. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, sich die einzuplanen. Man kann das auch so machen, wie ich habe es so selbst Hausaufgaben aufgegeben. Ich weiß, Hausaufgaben, da denkt man direkt an Schule und das will ich jetzt nicht unbedingt. Aber es macht absolut Sinn, weil wenn man dann mal so einen Tag hatte, Vorlesung, und dann will man danach eigentlich nicht so wirklich was machen. Und wenn man dann aber einen konkreten Plan hat, was ich dann eigentlich wirklich erarbeiten möchte und dann sagt, okay, ich mache jetzt die zwei Fälle, dann ist es sehr viel einfacher, als wenn man sich noch raussuchen müsste, welche macht man. Und also im ersten Moment merkt ihr vielleicht noch nicht so sehr den Effekt, aber vertraut mir dann spätestens, wenn es an die tatsächlichen Klausuren geht, man merkt einfach, wie so eine große Klausur auch nur eine Zusammensetzung von ganz, ganz vielen kleinen Fällen ist.
Also bei uns im Kurs, weil die Frage hier nochmal ist, was sind denn mit den Fallsammlungen, die Fallstudien gemeint? Wir haben einen ganzen Kurs, der nennt sich Fallstudien und da haben wir 10 Fallstudien, die allerdings auch aufwendig sind. Ja. Also es sind jetzt nicht nur irgendeine kleine Fälle, die du es, glaube ich, meinst. Also
ja, da war auch die Sachen in den Skripten. Also man muss ja auch dazu sagen, man ist ja nicht in jeder Vorlesung immer zu 100% dabei, dass man sagt, man kann die Fälle jetzt direkt bearbeiten, aber in den Skripten diese kleinen Fallsammlungen oder dann eben diese größeren, die man ja auch gut bearbeiten kann. Wie gesagt, es ist ja zeitaufwendig, aber macht.
Und wie sammelst du konkret zum Fall? Wie sieht die aus, deine Fallsammlung?
Meine Fallsammlung ist mehr so ein bisschen, wenn ich dann merke, okay, auf den Skriptseiten ist beispielsweise ein Fall mit drauf, dann schreibe ich mir, okay, ich kann mich jetzt nicht so damit beschäftigen, weil es ist Freitag oder Samstag um 15.30 Uhr und dann ist die Motivation eher so semi. Und dann schreibe ich mir eher auf, okay, den Fall will ich gerne noch machen. Und dann habe ich beispielsweise für die Woche drauf, Montagabend, mir gesagt, okay, die Seite 43 im Umsatzgesteuerskript. Da habe ich mir das nochmal angeschaut und verstehe. Bin dann quasi da damit rein. Das ist so ein bisschen damit gemeint, genau.
Okay. Haben wir nochmal eine Zwischenumfrage nach dem, was ihr jetzt auch schon gehört habt. Was würden Sie sagen, was ist die größte Herausforderung beim Lernen ganz grundsätzlich und vor allem Dingen jetzt auch mit den ersten Unterlagen aus dem Steuerberater-Lehrgang? Ja. Während wir mit da schon mal drauf warten, was kommt, können wir schon mal 2 Fragen beantworten. Was ist deine Empfehlung hinsichtlich der Zusammenfassung, handschriftlich oder digital?
Ich bin, also je nachdem, wie die Klausur geschrieben wird. Also ich habe es handschriftlich geschrieben und habe dementsprechend dann auch alles, was ich gemacht habe, handschriftlich gemacht, einfach weil ich den Prozess des wirklich Schreibens dann auch so haben wollte. Das ist aber auch da wieder typabhängig. Für mich wird es so machen, so wie ich das Examen dann auch schreibe.
Ja, genau, das vielleicht noch als Side Note. Du hast handschriftlich geschrieben, weil du aber auch die Wahlmöglichkeit nicht hattest.
In Rheinland-Pfalz war es noch nicht möglich. Und ich habe mir dann die Frage ehrlich gesagt auch gar nicht gestellt, weil es dann einfach, wie gesagt, auch nicht möglich war. Aber das war für mich schon sehr wichtig, dass ich einfach so in den Gegebenheiten, wie ich dann auch im Echtexamen sein werde, da dann auch einfach meine Fallsammlungen oder eben auch die Echtexamen dann auch geschrieben habe.
Und vielleicht noch eine kurze Side-Note. Würdest du jetzt digital schreiben, wenn du dürftest?
Ja, weil aber meine Schrift ist schrecklich. Also wir haben ja vorhin schon kurz die eine Mindmap gesehen. Das war schon wirklich, also da haben wir meine Korrektoren und Korrektorinnen, die das korrigieren mussten da wirklich ein bisschen leid getan. Aber ich würde es tatsächlich digital schreiben.
Ja, das ist tatsächlich auch eins unserer Hauptargumente. Wäre es keine ganz so grandiose Handschrift hat. Man spart sich halt den Groll des Korrektors, total, der da sitzt und erstmal Hieroglyphen Kunde betreiben muss.
Dazu bin noch Linkshänder und dann ist das mit Verschmieren und so weiter. Das war wirklich, aber das.
Dann wird die Laune nicht unbedingt
besser. Nee.
So, zu wenig Zeit überrascht dich wahrscheinlich nicht, oder?
Überhaupt nicht. Also, das ist so ein bisschen, wir haben es. bevor das hier gestartet hat, haben wir uns kurz darüber unterhalten. Die Lerntechniken und sich damit zu beschäftigen, ist ja quasi jetzt erstmal nochmal mehr Zeit zu investieren. Zumindest könnte das der erste Gedanke sein. Jetzt muss ich mich hinsetzen und noch überlegen, wie mache ich das denn eigentlich, wenn ich jetzt meine Klausur geschrieben habe und die dann verarbeite oder meine Skripte oder was auch immer. Tatsächlich ist es aber so, wenn man sich am Anfang mal damit beschäftigt, wie gehe ich denn mit den Stoffinhalten um, dass das so sinnvoll ist, weil man danach dann einfach Zeit spart. Also wenn ich weiß, wie ich meinen Stoff verarbeiten kann und eben dann auch die Fehler in den Klausuren verarbeiten kann, dann spare ich mir langfristig Zeit. Und dann ist eben auch dieses zu wenig Zeitproblem, also sind wir uns einig, das wird bis zum letzten Tag ein Problem sein, aber man kann da eben entgegenwirken zu lernen.
Und beim Wissen, ob man das Richtige lernt, kann es auch helfen.
Ja, unterstellen, ja. Total. Also wir gehen später noch auf die digitalen Karteikarten ein und da werde ich dann auch noch ein, zwei Sätze zu sagen, weil das für mich einfach so eine Art Sicherheit war, weil ich alles in die Karteikarten verarbeitet habe, dass ich wusste, es ist alles drin und wenn ich das verarbeite, dann habe ich quasi die wichtigsten Sachen für mich gemacht. Das kann da total helfen, einfach um so ein bisschen Selbstbewusstsein zu schaffen und zu sagen, ja, ich mache das hier schon irgendwie und habe auch alles abgedeckt, was wichtig ist.
Sehr schön, jetzt haben wir es angeteasert,
ja.
Oft genug,
ja.
Digitale Karteikarten, das nimmt bei dir viel Raum ein. Was können denn digitale Karteikarten, was klassische Karteikarten nicht können?
Ja, digitale Karteikarten deswegen, weil wir auch beispielsweise über die Apps, es gibt ganz viele verschiedene, Anki oder Quizlet oder was auch immer, so die Möglichkeit haben, jede einzelne Karteikarte in ein eigenes Fach zu legen. Wenn ich mir jetzt die tatsächlichen Karteikarten Papierform anschauen würde, dann gibt es ja meistens diese vier Fächer und dann lese ich mir die einfach wieder durch. Wenn ich sie dann gerne eine Woche oder halt in zwei Tagen, dann ist es aber in den vier Kategorien, die digitalen Karteikarten haben die Möglichkeit, dass ich wirklich für jede einzelne sage, okay, die lief jetzt nicht gut oder sehr gut oder hervorragend, was auch immer. Und habe dann da eben die Möglichkeiten, also wirklich genau auf diese einzelne Karteikarte zu bestimmen. Kann ich das Thema oder muss ich es bald wiederholen?
So, und jetzt kann sich der eine oder andere vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, wie das mit so einem digitalen Karteikarten aussieht. Da hat nämlich der Anna, keine Folie, was ein Video ist, weil der Nils hat ein kleines Video vorbereitet, wo man sehen kann, wie man in einem Programm, nämlich, wie heißt es in dem Fall?
Ich habe Anki genutzt, genau.
Konkret vorgeht. Gabriel, film ab.
Ja. Also da sehen wir die digitalen Karteikarten, so sieht der Stapel aus. Ich habe es jetzt unterteilt in schriftliches Examen und da dann eben die Einzelbereiche. Das kann man eigentlich so machen, das ist ganz dankbar. Hier sehen wir dann auch eine Karteikarte. Wir gehen später darauf ein, warum ich hier jetzt Übersichtskarteikarte nochmal hervorhebe. Aber so kann das dann aussehen. Hier sind dann die Tafelstolzmerkmale des § 69 Abgabenordnung. Und sehr wichtig jetzt schon vorab, das ersetzt nicht die Gesetze. Das ist nur mal als Übersicht gedacht. Genauso beim 15a, FGP soll Fußgängerpunkte heißen. Für mich, ich habe dann eben auch Fußgängerpunkte Karteikarten gemacht, einfach, dass ich sehe, welche gibt es denn und wie kann ich die dann auch aufs Papier bringen. Das war dann auch mehr so ein Mal wieder gesehen haben. Hier sind jetzt Signalkarteikarten, das ist das, was in den Klausuren oder die Klausurnacharbeit häufiger auftritt. Hier sehen wir dann beispielsweise 17 und dann das Zettelkünfteverfahren. Hier sehen wir aber auch, dass ich nicht nochmal genauer auf den 3 Nummer 40c eingehe, sondern einfach nur schreibt, der ist halt da. Ähnlich wie bei der Signalkarteikarte. Wie gesagt, wir gehen gleich nochmal in Ruhe darauf ein, was denn eigentlich Signalkarteikarte bedeutet. Das ist ein bisschen so eine Kategorisierung von mir. Auch hier hatten wir einen Fall von dem Verkauf von Antenna Kapitalgesellschaften und da wollte ich einfach den § 17 und den 17 StG mit drin haben. Und jetzt den klassischsten Fall, das ist wahrscheinlich das, wie man auch Karteikarten jetzt schon benutzt. Die Lernkarteikarten, da steht einfach Tatbestandsmerkmal und Rechtsfolge. Da ist dann alles mit drin, die sind dann sehr füllend. Das ist dann wirklich zur Stoffvermittlung, sage ich es mal so. Und genau, das ist so ein bisschen die erste Herangehensweise, um gesehen zu haben, wie man denn das Anki beispielsweise benutzen kann. Ja, das sind die Decks. Und dann sieht man eben auch, wie viele ich an dem Tag gemacht habe und wie viele da dann auch fällig werden. Genau, ich glaube, das war es auch von dem Video. Und dann können wir so kurz drauf eingehen, wie die Einzelteile oder warum das so sinnvoll ist, lernpsychologisch, und dann eben auch zu sehen, okay, was ist Übersicht, was ist Signal und was ist die Lernkarte.
Vielleicht noch eine kurze Verständnisfrage vorab, die hier kommt. Was ist mit digitalen Karteikarten gemeint, meine eigenen?
Digitale Karteikarten, also es gibt auch, also es ist so ein bisschen der Überbegriff damit gemeint, digitale Karteikarten, erstmal, dass man es digital verarbeitet, also dass quasi so ein Algorithmus hinten dran steht, der sagt, wann sehe ich diese Karteikarte wieder. Die eigenen Karteikarten, da bin ich ein großer Verfechter von, dass ich sage, ich erstelle sie selbst, ähnlich wie bei dem Thema Zusammenfassungen vorhin, weil man da einfach selbst richten kann, welche Inhalte möchte ich auf den Karteikarten haben. Man kann die aber natürlich auch untereinander austauschen. Ihr schreibt dieselben Klausuren, ihr könnt die auch teilen, das geht auch. Da mit dem Zusatz dann, dass man sich dann wirklich sehr intensiv damit beschäftigen muss im ersten Moment, dass man das dann auch wirklich versteht.
So, jetzt darfst du auf die, warum du so ein Fan bist.
Ja, total. Also ich habe es vorhin gesagt, also das war jetzt Anki, was wir gesehen haben. Es gibt aber noch sehr viele andere und da würde ich auch gar, also das ist, nur weil ich es benutzt habe, habe ich es damit aufgenommen, da kann man jede benutzen, die geben sich alle nichts. Das Wichtige sind die lernpsychologischen Effekte. Das ist Active Recall, das bedeutet, dass ich sozusagen dieses Frage-Antwort-Spiel habe immer wieder, dass ich sagen kann, ich habe eine Frage, eine Vorderseite der Karteikarte und muss dann eben aktiv sagen, okay, was ist denn die Antwort darauf? Das zweite ist die Spaced Repetition, wenn ich nämlich sagen würde, oder ist es effektiver zu sagen, ich lerne jeden Tag eine Stunde, als also für eine Woche, dann habe ich 7 Stunden insgesamt gelernt. Das ist sehr viel effektiver, als wenn ich 7 Stunden am Stück lernen würde. Und dass ich dann immer wieder mit Abständen immer wieder meine Karteikarten auch sehe und dadurch eben die lernpsychologischen Effekte ausnutzen kann, dass ich mir die Dinge besser merken kann. Das Interleaving habe ich mit aufgenommen, einfach, dass es dann mit draufsteht. Das kann man aber ein bisschen einklammern. Das ist einfach nur, dass wenn man Themenbereiche durchmischt, dann gibt es die Tendenz dazu, dass man sich dann die Einzelbereiche tatsächlich besser merken kann. Wie wenn man sagen würde, ich spezialisiere mich jetzt auf das eine und mache nur das. Das hört sich erstmal ein bisschen komisch an, ist aber tatsächlich so. Das könnt ihr gerne mal also mit googeln oder so und dann kommen da sehr gute Beispiele. Das wird jetzt aber in den Rahmen sprengen, aber ich habe es mit aufgenommen. Genau, aber um es grob zu sagen, durch die Karteikarten habt ihr die Möglichkeit, eure eigenen Problembereiche aufzuarbeiten und durch diese lernpsychologischen Effekte einfach optimal zu merken. Und es ist, ja, jeder hat einen unterschiedlichen Lerntyp, aber die sind tief erforscht, Active Recall, Spaced Repetition, das ist was jedem helfen kann und dementsprechend man auch ausnutzen kann und eben auch im Steuerrecht, ja, weil der erste Gedanke natürlich oft ist Karteikarten, oh, will ich jetzt irgendwas auswendig lernen, ich habe doch mein Gesetz dabei. Das ist absolut nicht so, man kann das absolut für sich nutzen. Ja.
Wow, Fallschock, ne? Das war hier immer.
Ja.
Ja, du unterscheidest ja auch unterschiedliche Typen von Karteikarten.
Genau, das kommt dann noch vorher ist die Phase. Genau, also welche Momente der Karteikarten es gibt. Und da, also
das sind die 4 Kästen quasi.
Ja, genau, theoretisch, genau. Und vor allem ist der erste Teil, der Erstellungsteil, das ist der, wo wir jetzt die Unterscheidung machen, sind es meine eigenen oder sind es welche, die ich geteilt bekomme. Der erste Teil ist wirklich, wie gesagt, großer Verfechter von Selbsterstellen, enorm wichtig. Also in dem Moment, in dem ich mir überlege, wie kriege ich den Skriptteil auf diese Karteikarte, da habt ihr schon den ersten Effekt, das fördert eben das Verständnis. Der zweite Teil ist dann bei der Einarbeitung, also wenn ich das erste Mal, so wie wir es gerade eben gemacht haben, im Programm bin und sagen kann, die bearbeite ich jetzt, die Antwort habe ich gegeben und überlege mir, wie gut war ich da drin, möchte ich die direkt nochmal sehen oder eben später. Dann kommt die Lernphase, das ist dann wirklich dieses mit großem Abstand, Spaced Repetition, auch immer mal wieder gesehen zu haben, um wirklich verstanden zu haben. Und dann die Wiederholungsphase, das ist dann wirklich Langzeitverankerung, da kann es auch mal sein, dass man eine Karteikarte erst in 4 Monaten wieder sieht.
Und dann kommen wir zu den unterschiedlichen Typen, gell?
Ja, genau. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den wir vorhin schon ein bisschen vorweggenommen haben mit unserem Video. Wir haben die Lernkarteikarten. Das ist wirklich Stoffermittlung. Also wirklich, ich habe mein Skript, da ist zum Beispiel, wir haben es mit der Betriebsausspaltung gemacht, was sind die Tatbestandsmerkmale, was sind die Rechtsfolgen? Ich habe es da ein bisschen im Klammerzusatz versteckt, es ist aber eigentlich der wichtigste Punkt, das ist eine Mini-Fallsammlung, also eine wirkliche Mikroklausur. Das ist aber sehr dankbar, weil man sich auch dadurch immer wieder in die Situation bringt, ich sehe was und muss aktiv sagen, okay, was wäre denn meine Antwort darauf? Und das in groß oder in ganz, ganz vielen Mikroklausuren kommt dann eben zu einer richtigen Klausur. Die Signalkarteikarten, das ist erst so der Teil, der dann bei der Klausurnacharbeit entsteht. Hier würde man dann nicht nochmal eingehen, was sind denn die Voraussetzungen des Teilnehmerverfahrens oder den 8c nochmal genau aufbearbeiten, sondern einfach nur, wie es in dem Beispiel auch war, man hat eine Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaft, da ist dann der Paragraph 17 auf Ebene des Gesellschafters zu prüfen und dann eben auf der Ebene der Kapitalgesellschaft auch noch der 8c. Und das sind dann so Signale zu senden, welche Probleme habe ich noch und welche Dinge sind will der Klausurersteller denn auf das ich die eingehe und dann kann man sich da so ein bisschen Signale setzen. Genau, und der dritte Teil, die Übersichtskarteikarten, das ist so ein bisschen das Auffangbecken für alle Karteikarten, die ich nicht kategorisieren konnte. Nee, aber da habe ich wirklich alles mit aufgenommen, von Fußgängerpunkten, die ich mir einfach nur mal wieder anschauen wollte, die so essentiell für mich waren, dass ich gesagt habe, ich brauche die. Oder auch einfach nur in der Abgabenordnung hat mir das sehr stark geholfen, weil das ja jetzt kein strukturiertes Gesetz in dem Sinn ist, wie jetzt beispielsweise die Umsatzsteuer oder so. Aber da sind ja so viele Paragraphen, dass man erstmal so ein bisschen davon erschlagen ist. Und dann kann man das nutzen, um zu sagen, hey, beispielsweise, was sind denn die Korrekturvorschriften in der Abgabenordnung? Und dann steht da halt 164, 165, 172 fortfolgende. Und es bringt erstmal keine Punkte. Und das, so, aber man hat eben ein bisschen Übersicht geschaffen. Und für mich war das total wichtig, das dann so ein bisschen einzuordnen.
Und du nennst die dann unterschiedlich, oder?
Nee, das ist so ein bisschen, zu Beginn, als ich mit Karteikarten gearbeitet habe, habe ich mir nicht darüber Gedanken gemacht, welche Arten davon ich erstelle. Das war mehr so ein bisschen im Nachgang, als ich überlegt habe, welche oder wie habe ich es eigentlich gemacht, um zu erklären. Mhm. Weil wenn ich dann das nicht benannt hatte, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man es nicht richtig verstanden hat, was ich damit meine. In dem Moment, wo man es dann so ein bisschen kategorisieren kann, ah, okay, Lernkarteikarten, da möchte ich wirklich Inhalte darstellen. Signalkarteikarten, da versteht man dann, okay, da ist nicht nochmal aufgebröselt, was ist denn eigentlich jetzt hinter der Vorschrift oder hinter dem, was ich da geschrieben habe, sondern es ist einfach nur, um Signale zu senden. Ah ja, das müsste man auch noch.
Okay.
Genau, das war, also auch das Benannte, wie es in dem Video war, das habe ich nicht tatsächlich so gehabt, das habe ich jetzt für das Video.
Also du sagst es nicht, heute nehme ich mir mal alle Signalkarteikarten vor, sondern ein Herangehen,
genau,
was auf so einer Karte steht.
Genau, ja, richtig, ja.
So, und dann hast du zwei Phasen.
Ja, das ist so ein bisschen, da steht es dann auch, in Teil der Stoffvermittlung macht natürlich absolut Sinn, dass man Lernkarteikarten erstellt. Weil wenn ich dann noch gar nicht, also wenn ich die beispielsweise die Betriebsausspaltung das erste Mal lerne, dann möchte ich ja das Inhaltliche verstehen und lernen und mir merken können. Und dann mache ich eine Lernkarteikarte. Das führt dann an zu einer Datenbank an Wissen, weil alles, was ich da drin geschrieben habe, das habe ich dann eben quasi in meinen Wiederholungen drin. Und wenn ich das dann immer wieder wiederhole, dann habe ich das in meinem Wissen drin. Das bedeutet, ich habe das verstanden.
Im besten Fall. Also das ist das, was Sie jetzt gerade aufbauen müssen.
Genau.
Ihre eigene Wissensdatenbank aus dem Fernunterricht heraus. Hier ist eine passende Frage dazu gleich, nämlich ich bevorzuge digitale Karteikarten, weil der Algorithmus gegen das Vergessen arbeitet. Wenn ich eine Frage auf eine Karteikarte bringe, dann können bei einem Lehrbrief locker 300 Karteikarten zustande kommen. Das ist bei rund 80 Lehrbriefen natürlich ein Knaller.
Absolut.
Schockt dich diese Zahl?
Nee. Also überhaupt nicht. Also man muss dazu sagen, man würde sich, also man kann das sehen wie bei den Zusammenfassungen. Wenn ich jetzt hingehen würde und ich würde jede Seite in dem Skript zusammenfassen, dann habe ich auch eine Zusammenfassung von unendlich vielen Seiten. Das bedeutet, man muss schon ein bisschen unterscheiden, welche Sachen möchte ich wirklich einarbeiten. Und dann, wer auch immer das geschrieben hat, arbeitet er schon mit digitalen Karteikarten und er oder sie wird mir zustimmen, dass es eben so ist, wenn ich eine Karteikarte erstellt habe und ich arbeite die ein, dann würde ich eben durch meine Antworten das ja auch länger in die Zukunft schieben. Das bedeutet, dass solche Grundlagenwissen, das muss ich nicht jeden Tag wiederholen, weil das weiß ich irgendwann. Und wenn ich das dann eben öfter als sehr gut beispielsweise bearbeite, dann kommt es auch erst in 4 Monaten wieder und dann verteilt sich das so hervorragend. Also die Erarbeitung ist natürlich dann sehr viele und es werden auch viele Karteikarten, aber durch das Einarbeiten immer wieder verteilt sich das automatisch und das macht es dann eben so sinnvoll, wenn man dann eben nicht mehr da sitzt und sagt, man muss jetzt 7 Stunden durchlernen an einem Samstagabend, weil man alles nachholen muss, sondern man macht dann jeden Tag eine halbe Stunde und dann hat man eben die Karteikarten mit drin.
Also wenn wir jetzt so einen 40-seitigen Lehrbrief haben zu einem Thema, das dir liegt, dann kommen da auch weniger Karten wahrscheinlich raus, als bei einem, wo du sagst, so, boah, ist mir ganz...
Absolut, oder? Ja, total. Ja. Aber ich meine, es ist ja jetzt auch, ihr habt eine sehr lange Vorbereitungsphase, was sehr gut ist. Und dadurch habt ihr auch die Möglichkeit, das so ein bisschen zu steuern. Das bedeutet jetzt am Anfang, sehr viele Lernkarteikarten zu machen und die dann eben einzuarbeiten, um das dann nach und nach für sich zu nutzen.
Ja.
Und dann, wie gesagt, das verteilt sich total.
Und das andere ist dann die Klausurenphase und die Fehler.
Genau, ja, richtig. Das ist dann so ein bisschen das, woran ich am Anfang auch zu knabbern hatte, weil man dann natürlich die Klausuren hat und dann kriegt man die Antwort und dann muss man das irgendwie verarbeiten, was man eigentlich falsch gemacht hat. Und ich habe mich dann dazu entschieden, auch meine Fehler in die Karteikarten mit einzuarbeiten und dann eben diese jetzt im Nachhinein benannten Signalkarteikarten zu erstellen. Das war dann tatsächlich so, dass ich die Klausuren durchgearbeitet habe Und jetzt auch beispielsweise auch mit den Analytics, die ja dann genau zur Verfügung stellt, die ja hervorragend dafür sind, dass man genau die Fehler dann eben auch angehen kann, um die dann in eine Datenbank an Fehlern also aufzubauen. Das ist so ein bisschen so, wie es sich dann bei mir entwickelt hat, weil ich dann gemerkt habe, ich mache meine Fehler da rein, ich wiederhole die immer wieder, dadurch, dass ich die Karteikarten genauso wiederhole, wie auch die Lerngedeihkarten, ja, immer wieder gemacht habe. Und dann kann man die Fehler immer wieder aussortieren. Also wenn ich die Fehler ja dann einmal gemacht habe in der Klausur, dann eine Karteikarte daraus erstellt habe und dann immer und immer wieder wiederhole, dann mache ich die Fehler in der Klausur irgendwann nicht mehr und dementsprechend wird sich das dann auch aufs Weite hinten raus wieder verteilen.
Wir machen jetzt heute nur einen kleinen Ausblick auf das Thema, wie arbeite ich in der Klausurenphase mit den Karteikarten, weil sie jetzt ja im Moment in der Wissensaufbauphase sind. Nur zur allgemeinen Beruhigung, wir werden da intensiver darauf eingehen. Ja. Und zwar, muss ich kurz nachschauen, am 26. Oktober, save the date, können Sie schon mal machen, auch 19 Uhr. Da, wenn dann die ersten Klausuren, Vorbereitungsklausuren geschrieben sind und Sie da anfangen, in die Klausurphase reinzugehen, machen wir nochmal einen Termin zum Thema, wie gehe ich an die Klausuren ran? Und da wird dann auch nochmal seine.
Genau, da kann ich auch zeigen, wie ich das genau meine. Das ist aber schon mal gut, dass wir das jetzt hier auch ansprechen für die digitalen Karteikarten.
Das Thema Fehlertagebuch hast du gerade noch angesprochen.
Ja. Ja, Fehlertagebuch, ich habe es gemacht. Es wurde dann aber ein bisschen mehr zu dem Zusammenfassung, die ich dann später genannt habe, weil ich die, also um es kurz auszuholen, Fehlertagebuch bedeutet eigentlich, ich schreibe eine Klausur, ich bekomme das Ergebnis und ich gehe durch, welche Fehler habe ich gemacht und schreibe mir die dann raus. Ja. Was ein sehr guter Effekt ist, wenn man sich mit seinen, also erstmal das verarbeitet, was habe ich falsch gemacht und es nochmal wiederholt. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr gut. Man hat bloß ein bisschen die Problematik, dass wenn man dann anfängt, 6-Stunden-Klausuren zu schreiben, dann werden die auch ewig lang, die Listen. Und es ist einfach ganz normal. Und das ist nur ein Teil davon, guckt man sich dann tatsächlich wieder an. Bei mir wurde es dann so, dass ich so gemacht habe, ich habe so diese Blöcke gemacht, nach denen ich dann, keine Ahnung, 2, 3 Ertragssteuerklausuren geschrieben habe, habe ich aus meinen Fehlertagebüchern wie so eine Art wichtigste Fehler gemacht. Und die wurden dann eben zu Karteikarten. Und deswegen ist es so ein bisschen Fehlertagebuch, ja, auf jeden Fall, wenn man auch vor allem einfach das für sich verarbeiten möchte und vielleicht noch nicht so eine große Idee hat, wie man das verarbeiten kann, macht das sehr, sehr viel Sinn. Es ist für jeden ein bisschen unterschiedlich zu nutzen und dann macht es absolut Sinn, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich das optimieren, beispielsweise durch eine Kombination aus verschiedenen Lerntechniken, die es dann bei mir auch waren.
Das habe ich dein Fazit schon dazwischen gegeben.
Ja. Ja, nee, es ist total wichtig, dass man da auch generell drauf eingeht. Es ist jetzt eben Teil der digitalen Karteikarten, aber wir sind ja hier im Steuerrecht und wir müssen auch dazu sagen, wir haben ja unsere Gesetze dabei. Das bedeutet, Karteikarten heißt nicht, dass wir irgendwas auswendig lernen wollen, um Gottes Willen bitte nicht, sondern es geht wirklich darum, dass wir Systematiken verstehen und sagen können, wir können die in der Klausur auch anwenden. Und da helfen eben digitale Karteikarten hervorragend, um das dann eben auch im Steuerrecht anwenden zu können. Aber wirklich sehr, sehr wichtig, arbeitet auch mit den Gesetzen. Und wenn ihr dann im Nachgang euch überlegt, welche Lerntechniken machen denn für mich Sinn, dann kann man eben beispielsweise auch digitale Karteikarten für sich ausprobieren. Ja.
Das möchte ich nochmal bekräftigen. Also mit den Gesetzen arbeiten, wirklich von Anfang an tun, weil das ist die Hilfe, die ihr auch in den Prüfungen dabei habt und da nachzuschlagen und zu wissen, wo steht das und wie funktioniert das, das ist einfach das A und O.
Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich meine Karteikarten bearbeitet habe und mein Gesetz dabei liegen hatte. Also es ist jetzt nicht entweder oder, sondern die Gesetze sind dann, die begleiten einen eben von den Klausuren, die man oder von den Fallsammlungen, die man in den Skripten macht, bis zu den Kurzklausuren, zu den Klausuren und dann eben auch zum Echtexamen. Und das bringt eine unglaubliche Sicherheit, wenn man die dann eben bei sich hat. Ja.
Und leider, oder Gott sei Dank, kann man sehen, wie man will, muss man sich auch ans Blättern gewöhnen, man darf einfach die Datenbank nicht verwenden. Ja, es ist was anderes, absolut. Nachzublättern als in
oder, Datenbank. Ja, total, ja.
Also da wirklich von Anfang an den vermeintlich harten Weg gehen und blättern, markieren.
Absolut. Genau.
So, was machen wir unsere Folien mal fertig, bevor wir dann nochmal auf die Frage eingehen.
Ist ja schon unser Ausblick für die Klausurenphase. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Wir haben eben diesen Übergang von Stoffvermittlung zur Klausurenphase. Und da muss man sich überlegen, wie gehe ich denn mit meinen Fehlern um, die ich da dann in den Klausuren auch mache. Und hier steht es auch auf der Folie, die Lerntechnik Fallsammlung ist das Ganze in klein. Also Klausuren schreiben und korrigieren ist genau dasselbe wie Fallsammlung und Schreiben und dann eben korrigieren. Die digitalen Signalkarteikarten habe ich da extra mit aufgenommen, weil das eben so war, wie ich das für mich aufgebaut habe. Und es bildet dann einfach so diese Mikroklausuren wie beschrieben. Man hat eben diesen Moment von, ich habe eine Frage gestellt bekommen und muss darauf antworten. Und es ist genau derselbe Effekt, den man auch in den Klausuren hat. Ich habe einen Text vor mir und ich muss dann jetzt eben diese Frage diese Aufgabenstellung so bearbeiten, wie der Korrektor das oder der Klausursteller das von mir wollte. Genau. Und da auch eben das Fehlertagebuch, das haben wir auch schon angesprochen. Und da kann man eben so eine, ja, wir besprechen es dann ausführlich, dann kann man sich da so eine Art Workflow draus bauen, dass man sagen kann, das mache ich, wenn ich eine Klausur zurückbekomme, weil man auch schon sagen muss, dass so eine Art, es kann eine Überforderung entstehen, wenn man das erste Mal eine Klausur zurückbekommt und es dann eben sieht.
Das, die Frage nach der Fehlerliste kam ja auch schon von Lisa vorhin. Ja, es ist auch eine gute Methode.
Absolut, absolut. Das ist ja nur eine Auswahl, was wir hier machen. Ich würde die Fehlerliste sogar als eigenen Punkt nochmal sehen. Also Fehlertagebuch, Fehlerliste. Wir haben das jetzt einfach nur so ein bisschen so mit aufgenommen, weil das ja auch so verbreitet ist. Und wir wussten, wir sprechen es nochmal ein bisschen im Detail an. Aber das ist absolut eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Wie gesagt, vor allem aus eigener Erfahrung mit dem Zusatz, dass man das Ganze dann nochmals verarbeitet und nicht sagt, okay, jetzt habe ich einmal meine Fehlerliste zu der Klausur geschrieben, jetzt bleibt die dafür immer liegen, ich gucke sie nie wieder an. Das nochmal zu verarbeiten, macht sehr viel Sinn.
Eben, und wenn man das in Form von Karteikarten macht, hat man die beiden
mit. Beispielsweise. Ja. Ja, so wurde es dann bei mir, ja.
Okay, haben wir dann
Fazit.
Na, ja. Fazit. Haben wir noch?
Ah ja,
oh je, halt. Noch. Dann machen wir erst das Fazit.
Ja, sehr gut. Ziel der Veranstaltung war, den Lerntyp zu erkennen. Das bedeutet auch, dass das, was ich euch jetzt hier erzähle, absolut nicht die Blaupause für das ist, dass ihr jetzt sagen könnt, okay, ich mache jetzt alles in digitalen Karteikarten, das wird nicht funktionieren. Ihr für euch könnt euch ja mal überlegen, wie arbeite ich bisher und welche Erfolge habe ich daraus erzielt? Das bedeutet, wie kann ich gut lernen und wie kann ich vielleicht nicht gut lernen. Manche sagen vielleicht, Mindmaps sind voll mein Ding, manche sagen, das bringt mir überhaupt nichts. Und es ist auch gut so. Der Grund, warum wir jetzt hier alle da sind, ist eigentlich, dass man sich aktiv damit beschäftigt, was für Lerntechniken gibt es eigentlich, welche habe ich schon seit der Schule angewendet und welche helfen mir und welche nicht. Und dazu, wie gesagt, so ein kleiner Werkzeugkasten mit Ideen, was man denn noch benutzen kann. Und am Ende kommt dann so eine optimale, für sich individuelle Lerntechnik raus.
Aber es lohnt sich auf alle Fälle, sich damit auseinanderzusetzen und nicht auf sich zukommen zu lassen.
Genau.
Sehen wir an den externen
Zuschauern. Ja, nee, es macht absolut Sinn. Wie gesagt, der erste Gedanke könnte ja sein, dass man denkt, ich habe sowieso schon keine Zeit und jetzt muss ich mich noch damit auseinandersetzen. Aber diese Investition der Zeit macht Sinn.
Das haben wir schon gesagt. Optimale Klausur-Nacharbeit mit digitalen Karteikarten und Klausur-Analytics am 26.10. um 19 Uhr. Während wir jetzt auf die Fragen eingehen, würden wir gerne noch mal so eine offene Umfrage laufen lassen nebenbei. Was nehmen Sie aus dem heutigen Abend mit? Freuen wir uns immer ein bisschen Feedback. So, jetzt gehen wir noch mal auf die Fragen.
Ja.
Welches Programm kann man für die Karteikarten nutzen, sinnvoll nutzen? Was kosten digitale Karteikarten?
Ja, also ich habe Anki benutzt. Das ist kostenlos. Da kann man, das ist so ein Open-Source-Programm. Da kann man einfach starten, vor allem im Web. Das ist für mich ganz gut gewesen, weil es sehr runtergebrochen ist, also sehr nüchtern. Das hat jetzt nicht viel Farbe. Das ist einfach nur, also das ist wirklich eine Datenbank an Karteikarten und die kann man dann da runterrattern. Es gibt aber auch sehr viele andere Möglichkeiten. Da kann man einfach mal googeln. Wie gesagt, Quizlet ist sehr gut. Ich habe Anki benutzt und da gibt es sehr, sehr viele andere Programme, die regelmäßig auch kostenlos sind.
Ja, also ein bisschen rumgoogeln und Anki ist eben das, was wir vorhin gesehen haben.
Genau, ja, genau. Anki ist das, wo wir drin gearbeitet haben. Und ich habe Anki wirklich, also die Karteikarten, das hat bei mir dann so, ich habe im Bachelor damit angefangen und habe dann 700 Tage jeden Tag die Karteikarten bearbeitet. Auch einfach, um diesen Rhythmus drin zu haben. Also von Weihnachten bis Geburtstag an allen den Tagen ist auch gemacht. Und Anki getestet. Und es ist für mich das Richtige gewesen. Wie gesagt, wenn man aber sehr gerne sowas wie eine farbige Ansicht haben möchte oder irgendwie mehr Daten dazu haben, dann gibt es da sehr viele Angebote, genau.
Hier ist noch eine Frage, mit welches KI-Modell hat wohl die beste Funktionalität hinsichtlich der Erstellung von Quizzes, digitalen Karteikarten? Gibt es da eine Empfehlung?
Ja, also das ist so ein bisschen, also KI-Nutzung zur Erstellung von Karteikarten, da muss man sehr vorsichtig sein, weil wir haben die Erstellungsphase, die ja vor allem zum Verständnis führt, weil wir eben in unseren eigenen Worten eine Karteikarte erstellen und die dann auch verarbeiten können. Es kann absolut Sinn ergeben, sich so eine KI-Auswertung davon geben zu lassen und dann beispielsweise auch zur Verfügung gestellt bekommen, dass man das dann auch so ein bisschen für sich verarbeiten kann. Wovon ich aber eher abraten würde, wäre zu sagen, ich habe hier ein 300-Folien-Skript, bauen wir da draus so viele Karteikarten, wie du kannst, und die dann einarbeiten, dann tut ihr euch keinen Gefallen, weil ihr dann einfach, wie wir es vorhin hatten, wir die Frage auch schon, man hat dann einfach so eine unfassbare Menge. Man muss dafür sich selbst ein bisschen ausziehen, sagt man ja, glaube ich. Und da kann man dann eben die wichtigsten Punkte für sich selbst einarbeiten, um nicht, und bei KI fällt man dann schnell in den Graben und sagt, ich habe jetzt hier 500 Karteikarten. Schwierig.
Ja, also die Materialien, die wir Ihnen auf der Lernplattform zur Verfügung stellen, die sind auf Claude-Basis, das kann ich verraten, ohne dass ich ein Geheimnis verrate. Mhm. Die sind aber von den Lehrbrieferstellern gegengecheckt. Das ist eben das, warum es im Moment auch noch ein bisschen dauert.
Total.
Und da haben wir gute Ergebnisse, allerdings auch wirklich mittlerweile sehr ausgearbeitete Prompts.
Ja.
Also
ja,
das nicht einfach reinschmeißen und haus mir raus, sondern da ist schon viel, viel drumherum. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, es auch zur Verfügung zu stellen, weil wir eben sagen, da können wir die Qualität sichern. Und das sind Materialien, die wir als gut, sinnvoll und vor allem, sie sind richtig
empfinden. Ja, deswegen, also man kann die Nutzung ja auf jeden Fall, also man kann auf jeden Fall KI nutzen, auch um Karteikarten zu erstellen. Man muss sich bloß nochmal damit beschäftigen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und wenn man die sowieso zur Verfügung gestellt bekommt, auch so kürzere Zusammenfassungen und so weiter, dann kann man das schon ausprobieren. Aber ich sage einfach mit ein bisschen Vorsicht zu genießen.
Und was man auch mal ausprobieren kann, ist Notebook LM. Liefert schon gute Ergebnisse, muss ich sagen, gerade bei den Karteikarten, der formuliert sie aus. Ja. Und es ist vielleicht auch mal ein bisschen eine Spielerei, um den auch zu challengen, denn GoogleM, das ist das Google-Tool, seine eigenen Karteikarten schreiben, sich die schreiben lassen und gucken, kommt er auf dieselben Ergebnisse.
Ja, das kann gut auszuprobieren, ja, das geht.
Sehr gut. Ja, dann haben wir noch ein bisschen ein anderes Thema, Arbeiten mit dem Gesetz. Markierungen, Schemata, sind Markierungshinweise von Dürkheimer sinnvoll?
Also Markierungen auf jeden Fall. Also ich habe sehr intensiv mit meinem Gesetz gearbeitet. Das ist auch sehr wichtig für mich gewesen, dass wenn ich eine Fundstelle bearbeite, also wenn ich schon mal daran gearbeitet habe, dass ich sie dann auch markiere. Das geht auch über das Gesetz hinaus in Richtlinien, Erlasse. Da würde ich auf jeden Fall sehr stark mitarbeiten. Schemata, würde ich jetzt mal wissen, also Zusammenfassung interpretieren, weil ins Gesetz dürft ihr natürlich nichts reinschreiben. Aber das macht auch Sinn, wenn man sich überlegt, welche beispielsweise Prüfungsreihenfolge, insbesondere wenn wir jetzt wieder bei der Abgabenordnung sind, macht absolut Sinn. Markierhinweise von Dürkheimer. Markierhinweise, und da sind wir wieder, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin großer Verfechter von Selbstarbeiten, bei Karteikartenzusammenfassung und auch von Markierungen, weil ich für mich eine Überlegung gemacht habe, okay, wie markiere ich denn eigentlich, was ich markiert haben möchte. Wenn man denn jetzt quasi so abpauscht, was andere markiert haben, dann kann das funktionieren. Ist aber immer so ein bisschen auch wieder mit Vorsicht zu genießen, weil in dem Moment, in dem man markiert, ja nun auch sehr viel verstehen kann. Und ich habe vorhin schon mal kurz gesagt, der Kommilitone, einer meiner besten Freunde, der den Deep Learning Approach so immer sehr stark verfechtet hat, der hat die Gesetze wirklich, bevor er sie markiert hat, gefühlt 5-mal durchgelesen und hat dann für sich, hat die Sachen markiert und das auch wirklich als Moment genutzt, indem er gesagt hat, ich will verstehen, was da in dem Gesetz passiert und den Moment des Markierens eben ausgenutzt. Deswegen finde ich so Markierhinweise, ich bin nicht der größte Fan von, sag ich mal so.
Wir empfehlen auch.
Ja,
deswegen, aber man kann sich eben mal mit der Logik vertraut machen.
Absolut, absolut. Und man kann auch mal sehen, was machen andere. Das ist ja, gut herangehensweise eigentlich.
Absolut. Dann haben wir noch eine Frage von Madeleine. Wenn man sich am Wochenende, also wenn man nicht freigestellt ist und kein Student ist und im Wochenende im Präsenzkurs sitzend gewählt hat, dann kann man frühestens in der Freistellung mit solchen vertiefenden Trainings anfangen. Sind diese Methoden dennoch effizient und erfolgsbringend?
Also ich habe während meinem Masterstudium mich auf das Examen vorbereitet und gleichzeitig auch gearbeitet und muss tatsächlich sagen, dass genau wegen den Lerntechniken, weil ich früh genug angefangen habe, mir genau da in dem Teil am einfachsten getan habe. Also ich würde empfehlen, das mal so auszuprobieren, ob das was für einen ist, auch während der Arbeit noch und nicht zu sagen, okay, ab dem Stichtag X fange ich jetzt an, sondern es könnte dann eben so ein bisschen mehr ein Verlauf von dem sein. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, man beschäftigt sich mit Karteikarten oder Lerntechniken generell und dann hat man eben daraus so eine Herangehensweise, die man durchziehen kann. Und zwar von dem Tag, an dem ich weiß, welche Lerntechnik meine ist. Und nicht unbedingt ab einem Stichtag. Ich weiß, es ist sehr viel Arbeit auch zu Beginn. Und dass man diese Zeit investieren muss, denkt man immer, oh, ich könnte jetzt eigentlich auch schon was anderes lesen und was auch immer. Aber es macht absolut Sinn. Und wie gesagt, aus eigener Erfahrung mit dem Arbeiten, mit dem Master und der Vorbereitung aufs Examen, das ist eine lange Woche. Aber wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, welche Lerntechnik man selbst am besten findet, dann tut man sich davon, also hat einen großen Gefallen hinten raus.
Gut, ich glaube, die Frage ist vor allem, wenn man im Präsenzkurs sitzt, aber selbst dann würde ich wahrscheinlich nebenbei schon anfangen, die Karteikarten zu schreiben.
Also wenn man jetzt Karteikarten nutzen möchte, wie gesagt, das ist so ausführlich, weil ich das halt benutzt habe, aber es gibt da ja ganz viele verschiedene, aber es macht absolut Sinn, das dabei zu machen, ja.
Und eben für die Fernunterrichtbearbeiter würde ich eben auch sagen, man muss ja den Inhalt sich eh erarbeiten, dann ist es auch sinnvoll, es in einer strukturierten Technik zu machen und
genau.
Ja, so halt den Wiederholungseffekt sicherzustellen.
Absolut, das sind jetzt alles strukturierte Lerntechniken. Ihr habt ja alle schon mal was, also ihr habt alle schon mal eine Klausur geschrieben. Das heißt, ihr habt alle auch schon mal was gelernt. Das bedeutet, ihr habt alle eure eigene Lerntechnik bisher. Was der Gedanke von dieser Veranstaltung heute ist, ist, dass ihr euch damit beschäftigt, welche Lerntechnik ist denn eure gerade und wie kann ich die optimieren? Und da ist so ein bisschen eine Herangehensweise, es gibt Karteikarten, es gibt Fallsammlungen, es gibt Zusammenfassungen und wie optimiere ich meinen eigenen Lernprozess? Und das kann man immer machen.
Und eben im Zweifelsfall empfehlen wir auch immer, dann bei der Theorie vielleicht doch ein bisschen Abstriche zu machen und zu merken, oh komm, das Thema, da bin ich eh von der Arbeit her schon halbwegs safe.
Ja.
Da muss ich jetzt nicht das letzte i-Tüpfelchen auch noch theoretisch durchdrungen haben. Da stürze ich mich dann direkt auf die Fälle, auf
ja,
die
total,
Fallsammlung
total.
Und arbeite ja. Das dann bei Doing.
Absolut.
Also wir sagen dann immer irgendwann Klausur vor Fallstudie vor Lehrbrief.
So ungefähr. So,
wir wissen, dass es wahnsinnig viel ist.
Ja, total.
Haushalten muss.
Genau deswegen macht es so viel Sinn, sich eben zu überlegen, welche strukturierten Lerntechniken gibt es und wie kann ich das für mich nutzen, dass ich eben diese ganze Stoffmenge irgendwie verarbeiten kann und nicht davon mich überrumpeln lasse, weil es dann so viel ist.
So, jetzt hätten wir noch einen kleinen Exkurs. Na, ein paar Minuten haben wir noch.
Ja.
Wie hast du die Klausurnacharbeit gemacht?
Ja, das ist ja dann quasi vorweggenommen zu dem, was wir
gemacht haben. Genau, also deswegen darfst du auch nur ein paar Teaser
sagen. Okay. Ja, nee, also ich für mich habe Klausuren immer sehr intensiv versucht nachzuarbeiten. Ich weiß nicht,
also nein, sie schreibt auch in diesem Jahr. Also wir haben
auch schon wieder. Okay, sehr gut. Ja, perfekt. Nee, also ich für mich habe vorhin schon mal kurz angekündigt, das war so ein Misch aus Zusammenfassungen, diesen Fehlertagebüchern und dann digitale Karteikarten. Ich habe meine Klausuren angeschaut, habe mir den Aufgabentext nochmal angeschaut und dann eben den Lösungshinweis und dann eben vor allem die Punkte angeschaut, die ich eben nicht bekommen habe. Und da dann gesehen, welche Problematiken ich noch habe, das dann in ein Fehlertagebuch aufgenommen und das Fehlertagebuch immer mal noch so ein, zwei Tage sacken lassen, um dann zu sehen, okay, die Klausur habe ich jetzt verarbeitet, die habe ich im Fehlertagebuch. Und aus diesem Fehlertagebuch dann an beispielsweise Ende der Woche gesagt, jetzt erstelle ich daraus meine Karteikarten und habe die dann quasi so Fehlertagebuch abgehakt und konnte das dann zur Seite legen und sagen, die sind jetzt alle in meiner Datenbank an Fehlern drin und jetzt erarbeite ich einfach nur noch meine Karteikarten und habe dementsprechend dann eigentlich meine Fehler alle aus, oder zumindest meine Fehler immer wieder wiederholt, um sie dann im Idealfall keine Wissen machen, was natürlich dann aber, also es kommen immer wieder neue Themen, aber ihr müsst natürlich so herangehen. Ja? Und so sind ja auch die Lehrgänge aufgebaut, dass ihr alle Themen im Idealfall, die Dauerbrenner sind, immer mal wieder drin habt.
Absolut, ja. Wenn Sie bei uns den Kurs machen oder die Klausurenkurse machen, haben Sie noch den Vorteil der Klausur Analytics, die Ihnen dabei helfen, weil die genau solche Fehlertagebücher eine Wahnsinnsbasis bieten, weil Sie halt genau sehen, bei welche Fehler sind, auf welche inhaltliche Lücke zurückzufließen, zu führen quasi und dann eben dieses Fehlertagebuch auch sofort ohne große Recherchearbeit, was ist es für ein Thema gewesen, das ich da nicht beherrscht habe, über die Schwerpunktanalyse sich sortieren
können. Ja, also das kann ich wirklich sehr empfehlen, das sieht sehr gut aus und da kann man dann hervorragend mit den Analytics sich anschauen, welche Problembereiche habe ich und es ist ja eigentlich genau das, was wir die ganze Zeit besprechen, um das herauszuarbeiten, woran muss ich noch arbeiten.
Und es spart mega Zeit.
Ja.
Also, wenn man eben gleich weiß, welches Thema.
Ja, genau. Also das macht sehr viel Sinn.
So, ich glaube, sonst haben wir kein. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Wenn jetzt noch was auf den Nägeln brennt, was wir nicht beantwortet haben, bitte noch mal kurz unten reinschreiben. Und Vielleicht, Gabriel, können wir noch mal kurz auf das Ergebnis von der Umfrage, dann können wir noch mal Revue passieren lassen, was ist das Wichtigste, Angie zu testen.
Ja.
Es scheint
ja,
wohl überzeugend gewesen ja. zu sein.
Ja, und testen ist perfekt beschrieben, weil wie gesagt, das ist nicht was für jeden. Und ich weiß, es ist sehr viel und man muss das strukturieren. Aber es macht absolut Sinn, wenn man eben ähnlich das strukturiert haben möchte. Und ja, hört sich sehr gut an, das zu testen. Genau, strukturierte Zusammenfassung, Lerninhalte. Ja, verschiedene Methoden, vor allem diese Kombination aus verschiedenen Methoden, so ein bisschen gucken. Ihr könnt euch auch gerne untereinander austauschen. Hör mal, wie machst du das denn eigentlich? Wie gehst du an Klausuren ran? Wie lernst du? Und dann kann man sich immer mal abschauen, wie machen die anderen das? Das macht absolut Sinn. Und also das ist ja Fehlertagebuch für den Karteikarten zur Wiederholung erstellen, ist ja quasi genau meine Lerntechnik zur Klausurnachbearbeitung.
Und das ist die Sache, oder, die wir sagen, wenn du heute nur eine Sache mitnimmst, ja. dann teste dich aus.
Absolut, absolut. Ja, ausprobieren. Wie gesagt, es ist nicht so, als müsstet ihr jetzt sagen, ihr fallt in genau eine Kategorie unter die Sachen, die wir jetzt vorgestellt haben. Und da werden auch mit Sicherheit Sachen dabei sein, wo ihr sagt, oh nee, das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber einfach ausprobieren und Bewusstsein darüber schaffen, welche Lerntechniken sind denn meine und wie kann ich die für mich nutzen, um zu sagen, ich optimiere das Ganze, um dann eben auch das Examen im Endeffekt zu bestehen.
Ja, und gerade diejenigen, die erst nächstes Jahr in die Prüfung gehen haben, sollten jetzt diese Zeit nutzen,
ja,
um sich da absolut. Eine strukturierte Methode
Zeit zu überlegen. Das macht absolut Sinn. Ja.
So, damit sind wir eigentlich mit unserem offiziellen Teil zu Ende. Ja. Hier sind es noch mehr so Erfahrungen aus Teilnehmerbasis. Deswegen würde ich sagen, wir beantworten die auch gerne noch. Wer jetzt nur Lerntechniken hören wollte, den verabschieden wir
Moment,
hier schon mal, weil wir werden dann wahrscheinlich die Stunde ein bisschen überziehen. Ja. Und nur. Also an alle, die jetzt schon gehen, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Alle, die Fragen Lerngruppen, Freistellungen und Anzahl Klausuren interessieren, dürfen noch da bleiben.
Ja.
Also, wie viele Klausuren hast du ungefähr geschrieben?
Ich habe sehr viele Klausuren geschrieben. Ich habe aber nicht so viel. Also, ich habe 45 an sechsstündigen geschrieben, habe aber eigentlich versucht, mich viel an den Fallsammlungen und dann so diesen Aufbau, den ich genannt habe, Schritt für Schritt immer wieder zu machen. Aber ich wusste eben auch, dadurch, dass ich die Karteikarten benutzt habe, dass ich quasi diese Basis schon habe an Lernen oder an Stoffvermittlung, dass ich einfach in die Klausuren gehen kann. Also ich wusste, ich kann sehr früh mich mit Klausuren beschäftigen, weil ich wusste, die Stoffvermittlung ist erledigt.
Und wie sah deine Arbeitswoche aus? Wann hast du gelernt, vor dich gearbeitet? Lerntage, Freistellung?
Tatsächlich. Nee, ich habe ja keine Freistellung gehabt, weil ich die ich habe die 2 Jahre nach dem Bachelor meinen Masterstudiengang gemacht, deswegen verkürzt und musste dann natürlich aber die 16 Stunden pro Woche trotzdem arbeiten. Bei mir sah das meistens so aus, dass ich montags und dienstags und mittwochs dann zusätzlich noch gearbeitet habe, je nachdem, wie es dann von den Stunden her gepasst hat. Ich habe mich meistens abends noch mit Fallsammlungen beschäftigt und dann eben, wie gesagt, auch sehr früh mit den Klausuren angefangen. Das bedeutet, ich habe sehr viele Klausuren geschrieben. Das war dann meistens donnerstags, freitags, samstags und sonntags auch. Ich weiß, man muss da mal durch. Das ist dann eine gewisse Zeit, aber das lohnt sich absolut, weil man merkt einfach, umso mehr Klausuren man schreibt, umso besser wird man dann eben auch und dann kann man auch das Examen erfolgreich abschließen. Ja.
Die Knoll-Empfehlung liegt auch bei 45 bis 50 Klausuren tatsächlich.
Ja. Also, wenn ich genau im Soll.
Machen Lerngruppen und Abfragen Sinn?
Lerngruppen auf jeden Fall. Also der Austausch ist absolut wichtig und nicht nur das, das lief richtig gut, sondern auch, das war echt richtig schwierig. Also dieser Austausch, um zu merken, es geht auch anderen so, das ist sehr sinnvoll. Gegenseitig abfragen ist ja genau der Effekt von, ich kriege eine Frage gestellt und ich muss darauf antworten. Das heißt Active Recall, das bedeutet, ihr könnt es so ein bisschen wiederherstellen, indem ihr sagt, ich benutze zum Beispiel Karteikarten, um mich selbst abzufragen. Gegenseitig abfragen ist zu einem gewissen Grad an Stoffvermittlung sinnvoll, bis zu einem gewissen Punkt, wo man Klausuren schreibt, da werdet ihr automatisch abgefragt und dann macht es keinen Sinn, sich gegenseitig über die Fehler abzufragen, weil jemand anderes macht andere Fehler als ihr. Deswegen Lerngruppen ja, durchweg, abfragen bis zu einem gewissen Punkt ja, ab Klausuren schreiben.
Wir hören auch immer mal, dass da wirklich auch Kleinkinder und Hunde missbraucht werden, einfach beim Spazierengehen vorsichtig hin so und so erzählen.
Absolut. Also ich habe für mich die Karteikarten auch so benutzt, dass ich gesagt habe, wenn ich, keine Ahnung, beim Arzt warten musste, dann habe ich das auf dem Handy, meine Karteikarten eben so, weil ich das machen konnte, wenn ich das mein Gesetz mal nicht dabei hatte, dann auch verarbeiten konnte. Und deswegen das gegenseitig abfragen, kann man dann eben durch die Karteikarten optimieren.
Wie sieht eine Lerngruppe aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ziemlich einfach. Das kann von einer WhatsApp-Gruppe sein, zu man trifft sich, um beispielsweise einfach Dinge, Themen durchzusprechen. Also bei uns in der, das, vor allem aus dem Bachelor heraus, er war jetzt heute schon zweimal Thema, einer meiner Kommilitonen, wir haben einfach uns teilweise zu Abendessen getroffen und haben dann da einfach über das Ganze gesprochen. Und es ist von dem zu, man setzt sich zusammen und spricht eine Klausur durch, alles möglich. Das entwickelt sich dann auch so ein bisschen, je nachdem, wenn ihr merkt, mit wem ihr zusammenarbeitet und was euch eben dann auch gut tut. Aber es macht absolut Sinn, sich einfach auszutauschen, weil der Austausch so wichtig ist, um zu merken, okay, anderen geht es gerade genauso, denen ist es genauso zu viel. Und ich habe jetzt hier leicht reden, weil ich habe es halt dann schon geschrieben und sage dann, ja, Karteikarten, aber ich habe genauso gestruggelt von einem Jahr und habe mir dann eben überlegt, wie kann ich es im Idealfall machen. Und dieser Austausch ist absolut wichtig.
Also bei uns im Forum, wir haben ja das allgemeine Forum für die Teilnehmer, die bei uns sind, da kann man auf alle Fälle mal reinschreiben und sagen, Interesse an einer Lerngruppe in Stadt XY, dann kann man es präsent machen oder eben dann auch auf digital sich zusammenfinden. Genau, aber ich glaube, es ist gar nicht so, dass wir setzen uns heute hin und erarbeiten uns zusammen in 16C, sondern es ist eher...
Genau. Bei mir war es zumindest, genau, ja, richtig. Also das kann natürlich auch so aussehen. Bei mir war es noch nie so. Da kann man dann, wie gesagt, auch merken, was die anderen, also wie sich so eine Gruppe zusammensetzt und wie man dann am besten arbeitet.
Ja, und wenn es nur ist, wenn man eben jetzt bei Knoll ist und sagt so, boah, die Klausur war wirklich, ja, wirklich schwer. Was war denn da los?
Total, total, ja. Ja, richtig.
Ob es Anki auch fürs iPhone oder das iPad gibt?
Ja, also ich habe vorhin schon gesagt, das Anki-Ding ist komplett kostenlos auf der Website und ich glaube, wenn man alles runterlädt, ich meine, auf die iPhone-App kostet einmal, weiß ich wie viel.
Du meinst auch, es kostet was, ja.
Genau, also wenn man jetzt in den App-Store geht, dann steht da das Ding, man kann aber immer, ich glaube, Anki Web oder so eingeben, dann gibt es da auch Downloads für den PC, das ist komplett kostenlos. Es gibt, wie gesagt, auch sehr, sehr viele andere, die alle eine iPhone-Funktion oder iPad oder was auch immer haben, aber wenn es, ich glaube, wenn es 5 Euro waren, dann waren das die besten 5 Euro, die ich jemals investiert habe. Ich hatte das immer dabei und für mich gab es total eine Sicherheit, dass ich gesagt habe, die Karteikarten, die heute fertig sind, die bearbeite ich. Ich habe vorhin gesagt, ich habe das 700 Tage durchgezogen, einfach weil ich wusste, das bringt mir was. Okay, 30 Euro geht, der Aufpreis, Inflation, nee, Spaß. Aber das ist, also...
Ja, du hast vielleicht zu positiv davon gesprochen.
Ja, das vielleicht.
Das könnte auch schlagen.
Also wo ich mir wirklich sicher bin, bitte korrigiert mich, falls sich das mittlerweile geändert hat, dass man aber im Anki-Web da das vollkommen kostenlos benutzen kann. Und da, also wie gesagt, Anki ist nur das, was ich benutzt habe. Es gibt unendlich viele, die alle genau dasselbe machen.
Aber ich glaube, es kennen auch viele so vom Führerschein machen oder wenn man Angelschein macht oder so, dann sind es ja genau diese Apps, die man eben so wunderbar dann halt immer dabei hat.
Das genau, und Alexander sagt schon richtig, sind ja Werbungskosten.
Ihr seid Steuerberater, genau.
Ja, hervorragend, sehr gut ausgebildet.
Okay, dann würde ich sagen, wenn wir hier nichts mehr reinpurzelt, verabschieden wir uns. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Nils, dass du bei uns warst und das alles mit uns geteilt hat. Wir werden die Session noch aufzeichnen, sodass man sie im Nachhinein nochmal anschauen kann oder weiterempfehlen kann oder wie auch immer. Und wir freuen uns, euch alle im Oktober wiederzusehen. Schönen Abend.
Tschüss. Ciao.